أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. Wir durchleben an diesen Tagen die Tage des Martyriums unseres 11. Imams, Imam al-Askari alayhi salam, Sohn von Imam al-Hadi salatullahi wa salamu alayhi. Und wir senden natürlich in erster Linie unsere Beileidsbekundungen dem Imam der Zeit, al-Mahdi al-Muntazar, ajallallahu ta'ala faraju al-Sharif, zum Martyrium seines Vaters. Und natürlich ist es so, wenn jemand verstirbt oder wenn der Todestag von jemandem kommt, dann geht man zu seiner Familie und spricht seine Beileidsbekundungen aus. Und es ist uns natürlich eine Ehre, dass wir dem Imam unserer Zeit heute unsere Beileidsbekundungen aussprechen dürfen. Wenn ich von Imam al-Hassan ibn Ali spreche, der unterdrückte und vergiftete Imam, wenn ich das sage, denken sofort alle an welchen Imam? Imam al-Hassan al-Mustaba alayhi salam. Imam al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, der unterdrückte und vergiftete Imam. Aber genau das Gleiche trifft auch auf Imam al-Hassan al-Askari a.s. zu. Wieso? Weil er Imam al-Hassan ibn Ali al-Hadi ist. Mit dem Beinamen al-Askari, der ebenfalls unterdrückte und vergiftete Imam. Und genauso, die gleiche Konstellation, die wir haben, Imam al-Hassan und Imam al-Hussein, die Söhne von Ali, wenn ich das jetzt sage, denkt mir auch automatisch an Imam al-Hussein und Imam al-Hassan a.s. Genau die gleiche Konstellation gibt es auch bei Imam al-Hassan al-Askari a.s. Auch er hat einen Sohn namens Hussein. Deswegen werden auch sie as-Sibtain genannt. Das heißt, die beiden Brüder. Ja, ohne dass natürlich al-Hussein ibn Ali al-Hadi ein Imam ist. Er ist natürlich kein Imam, sondern nur sein älterer Bruder Imam al-Hassan al-Askari salatullahi wa salamuhu alayhi. Und in Wirklichkeit, frohe Botschaft all jenen, die in diesen Tagen in Samarra sein können. In Samarra, am Grab von Imam al-Hassan al-Askari a.s. Weil eine Frage, was machen wir, wenn, la samahallah, möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere und eure Väter schützen, inshallah, aber diejenigen, die verstorben sind, die Väter, die verstorben sind, zum Todestag, was macht man in der Regel? Man geht zum Grab seines Vaters, man besucht das Grab seines Vaters, man rezitiert Surat al-Fatiha. Was glaubt ihr, wo Imam al-Mahdi, ajallallahu ta'ala faraju al-Sharif, in diesen Tagen ist? Die Tage des Martyriums seines Vaters, Imam Hassan al-Askari alayhi salam, wo wird er sein? Stell dir vor, du bist in diesen Tagen in Samarra, bist bei Imam Hassan al-Askari alayhi salam und irgendwo unter der Menschenmenge, du weißt es nicht, irgendwo unter der Menschenmenge ist Imam Sahib al-Asri wa-Zaman, al-Mahdi, al-Muntazar, ajallallahu ta'ala faraju al-Sharif. Und was für eine große Wahrscheinlichkeit gibt es, dass er da ist? Man könnte schon sagen 100% eigentlich. Es kann niemals ein Jahr vergehen, ohne dass der Imam seinen Vater besucht. Speziell an seinem Todestag, speziell an seinem Geburtstag. Stell dir vor, du bist unter der Menschenmenge und vielleicht ein paar Meter neben dir ist Imam al-Mahdi, ajallallahu faraju al-Sharif. Du weißt es aber nicht. Du siehst ihn, dein Auge erblickt ihn, aber du erkennst ihn nicht. Du denkst, es ist einer der normalen Menschen. Und er sitzt da und er ist da und er macht Dua. Und die Anwesenheit eines Imam Masums hat natürlich Auswirkungen auf alle um ihn herum. Das heißt, wenn ein Imam ist eine Quelle der Barmherzigkeit Gottes. Wenn ein Imam auf dieser Erde ist, die göttliche Barmherzigkeit wird überströmt auf ihn. Und dementsprechend auch auf all jene, die um ihn herum sind. Deshalb frohe Botschaft all jenen, die in diesen Tagen in Samarra sind bei Imam al-Hassan al-Askari a.s. Wer von euch war schon mal in Samarra? Alaikum salam wa rahmatullah. MashaAllah, MashaAllah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala es uns allen inshallah ermöglichen, eines Tages dort hinzugehen. Der Imam a.s. wurde in einem Alter von 28 Jahren vergiftet und getötet. Und er ist damit der zweitjüngste Imam, der getötet wurde. Es gibt nur einen Imam, der jünger war und ermordet wurde. Wer weiß, wer das war? Imam al-Jawad a.s. In welchem Alter? Lass die anderen auch mal. Mashallah. Ja, genau. Im Alter von 25 Jahren wurde Imam Jawad a.s. getötet, vergiftet. Und Imam Al-Askari a.s., sein Enkel, könnte man sagen, wurde im Alter von 28 Jahren getötet und vergiftet. Das muss man sich wirklich mal in Ruhe überlegen. Du hast einen Imam von Allah subhanahu wa ta'ala, der auserwählt ist auf dieser Erde. Du hast eine Hujjatullahi ala Ardh. Du hast einen Beweis Gottes auf dieser Erde. Anstatt, dass man diesen Imam ehrt und respektiert und von seinem Wissen profitiert und alles von ihm entnimmt, was man nehmen kann, stattdessen überlegt man sich, wie man diesen Imam töten kann, wie man diesen Imam vergiften kann. Und der einzige Grund besteht darin, weil die Menschen ihn lieben. Weil die Menschen ihn mehr lieben als die Herrscher ihrer Zeit. Und was ist das für eine Ungerechtigkeit und Unterdrückung gegenüber den Imamen der Ahlul Bayt alayhim salam? Und manche sagen sogar, dass niemand so stark unterdrückt wurde und so stark unter Hausarrest stand und auf dem so viel Druck ausgeübt wurde wie Imam Al-Hasan Al-Askari alayhi salam. Kein Imam hat so einen großen Druck erlebt und diesen Hausarrest und diese Sanktionen wie Imam Al-Hasan Al-Askari a.s. Warum, mag man sich hier die Frage stellen? Weil der Imam, man wusste, er ist der 11. Imam. Nach ihm wird der 12. Imam Al-Qa'im Al-Mahdi Al-Muntadhar Ajjalallahu Ta'ala Faraj al-Sharif kommen. Und das ist der Erlöser, das ist derjenige, der diese Welt befreien wird vor Unterdrückung und Tyrannei und der diese Erde füllen wird mit Gerechtigkeit. Und man wollte mit allen Mitteln versuchen, die Geburt von Imam al-Mahdi, Ajjalallahu Faraj al-Sharif, zu verhindern. Und deswegen war der Imam so stark unter Druck. Er hatte Hausarrest. Er musste sich jeden Tag im Schloss melden bei dem Khalifen seiner Zeit, dem abbasidischen Khalifen seiner Zeit. Er wurde ständig von den Wachen überwacht. Es gab ständig Hausdurchsuchungen. Ständig wurde geschaut, ob irgendeine der Frauen schwanger war. Der Imam war so unter Druck und stand so unter Hausarrest, war ein Großteil seines Lebens auch im Gefängnis. Wenn wir darüber reden, ein Imam ist im Gefängnis, denken wir sofort an Imam Al-Kadhim alayhi salam. Aber auch Imam Al-Hasan Al-Askari alayhi salam verbrachte einen Großteil seines Lebens im Gefängnis, weil die Abbasiden es mit aller Macht verhindern wollten, dass der 12. Imam auf die Welt kommt. Mit aller Macht verhindern wollten, dass der Erlöser, der Messias, den es ja in allen Religionen gibt, also nicht nur im schiitischen Islam, es gibt ihn im sunnitischen Islam, es gibt ihn im Christentum, im Judentum, in allen Religionen gibt es den erwarteten Erlöser. Und diese Geburt wollte man unbedingt verhindern. Deswegen hat man den Imam auch in so einem jungen Alter getötet, 28 Jahre, das ist die Blüte der Jugend. In dem Alter haben die Brüder und Schwestern eventuell ihr Studium gerade fertig, haben bereits 1-2 Jahre vielleicht Berufserfahrung gesammelt, haben vielleicht oder sind vielleicht noch im Masterstudium drin und so weiter. Das heißt, man ist noch unter 30, man ist noch in der Blüte seiner Jugend. Und wenn jemand in diesem Alter verstirbt, ihr kennt vielleicht diese Flyer, die es dann gibt, oder diese Todesanzeigen, die man dann sieht, wo zur Trauerfeier eingeladen wird, worin steht, Al-Ma'suf ala Shababe. Das heißt, man bekundet seine Trauer gegenüber der Jugend dieses Mannes, der verstorben ist. Aber wir sehen trotz dessen, dass Imam Al-Hasan Al-Askari alayhi salam 28 Jahre alt war. Er war 6 Jahre Imam, weil im Alter von 22 starb sein Vater Imam Al-Hadi, er war nur 6 Jahre Imam. Trotz dessen sehen wir, dass sein Leben gefüllt ist mit Weisheiten und Lehren und Wissen und Bescheidenheit und Gottesfurcht, wie bei jedem anderen Imam. Und deshalb sehen wir, Gottesdienst ist keine Sache des Alters. Keiner soll denken, jemand muss erst 50 sein, damit er Gott und der Religion dienen kann. Die Geschichte hat uns mehrmals bewiesen und gezeigt, das Alter spielt keine Rolle. Die Herren der Frauen der Welten, die beste Frau, die Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, wenn wir manchmal über die Vorzüge Fatimas a.s. sprechen, denken wir, es muss eine Frau sein, die 50 oder 60 Jahre alt geworden ist. Die ganzen Vorzüge, die sie bekommen hat, dass der Prophet sagte, sie ist meine Seele, ihr Zorn ist mein Zorn, ihr Wohlgefallen ist mein Wohlgefallen. Man würde denken, es ist eine Frau, die 50 oder 60 Jahre alt ist. Aber wie alt war Fatimah al-Zahra, die Herrin der Frauen aller Welten, von den Ersten bis zu den Letzten? Sie war 18 Jahre alt. In dem Alter haben wir noch nichts gemacht. In dem Alter haben wir gerade mal unsere Augen aufgemacht, könnte man sagen, und haben gerade mal die Schule beendet und haben gerade mal geschaut, was wir jetzt studieren oder was wir jetzt arbeiten oder welche Ausbildung wir machen können. Wir haben da noch nichts Großes gemacht, aber wir sehen die Herren der Frauen der Welt. Mit 18 Jahren hat sie solch einen Rang erlangt. Und genauso Imam Jawad, a.s., im Alter von 25 Jahren. Genauso, wenn wir uns die anderen Imame anschauen, Imam Amir al-Mu'minin, a.s., welche Vorzüge er in jungem Alter bereits hatte und die anderen Imame genauso. Das heißt, das Alter spielt hier absolut keine Rolle. Der Imam a.s. wurde nicht nur zu seinen Lebzeiten unterdrückt, sondern auch nach seinem Tod. Im Jahre 2006, und die, die etwas älter sind, erinnern sich vielleicht an die schrecklichen Bilder, die man in den Medien und im Fernsehen gesehen hat, gab es eine heftige Explosion und einen Anschlag auf das Mausoleum von Imam al-Askari a.s. und seinem Vater Imam al-Hadi. Und dort sind noch zwei weitere Frauen begraben. Wer weiß es? Wer ist dort noch begraben? Sayyida Narjis a.s. und Ahsan, Sayyida Hakima a.s. Richtig, alle vier sind an einem Ort begraben. Das heißt, was für eine Heiligkeit hat dieser Ort, wo Imam al-Hadi und Imam al-Askari und Sayyida Narjis und Sayyida Hakima dort begraben sind. Was für ein heiliger Ort ist das? Und genau dort gab es einen Anschlag. Und das Problem erleiden die Muslime, und ich sage nicht Schiiten, die Muslime im Allgemeinen, durch diese Extremisten, durch diese radikalen Strömungen, die es von damals bis heute gibt, die in Moscheen reingehen und Menschen töten. Warum? Sie glauben nicht das, was wir glauben. Sie töten die Schiiten und die Liebenden von Al-Muhammad. Sie stehen im Freitagsgebet in der Moschee. Jemand kommt rein und sprengt sich unter ihnen in die Luft. Im Irak, wie oft haben wir es erlebt, dass im Irak, im Markt, Frauen und Kinder gehen und spazieren und kaufen Sachen ein für ihr Zuhause. Stell vor, die Mutter geht mit deinem Bruder raus, sie will nur Obst und Gemüse kaufen und du hörst nie wieder was von ihr. Wieso? Weil einer dieser radikalen Spinner sich in die Luft gesprengt hat. Warum? Er denkt, heute speise ich mit dem Propheten im Paradies, wenn ich das tue. Speisen wirst du, aber mit Iblis in der Hölle, inshallah. Diese radikalen Strömungen gibt es auch heute. Das einzige Verbrechen der Liebenden von Al-Muhammad ist, dass sie die Namen der Ahl-Bayt al-Salam hochhalten. Ist das, dass sie die Imame lieben. Wem schadet man, wenn man nach Karbala oder nach Najaf oder nach Samarra geht und dort bei den Imamen ist und sie besucht? Wen schadet man? Rezitiert man dort nicht Dua? Verrichtet man nicht dort die Gebete zu Allah subhanahu wa ta'ala? Wo ist hier der Schirk? Wo ist hier der Kufur? Warum diese Ungerechtigkeiten gegenüber den Anhängern von Al-Muhammad? Aber wie gesagt, das haben wir auch letzte Woche angesprochen, das ist nichts Neues. Glaubt nicht, dass diese Anschläge und Mordserien und terroristischen Anschläge gegen die Muslime, gegen die Anhänger der Liebenden von Al-Muhammad, gegen die Liebenden von Al-Muhammad, dass dies etwas Neues ist. Wir sehen in der islamischen Geschichte solche Tyrannen wie Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, die abbasidischen Khalifen. Es war normal, dass sie die Schiiten abgeschlachtet haben. Es war normal, dass sie jeden, der Hassan, Hussein oder Ali heißt, von der Straße genommen haben und getötet haben. Und genau das Gleiche, die gleichen Bilder sahen wir vor einigen Jahren auch in den Medien. Im Bus, ihr kennt vielleicht diese Videos, man hält einen Bus an, man geht mit Maschinengewehr rein, holt die Passagiere raus, guckt auf die Ausweise. Du heißt Uthman, du darfst leben. Du heißt Hussein, du stirbst. Du heißt Aisha, du darfst leben. Du heißt Zahra, du stirbst. Und so weiter. Genau das gleiche Prinzip finden wir auch heute. Deshalb, die Imame der Ahl-Bayt a.s. sind unterdrückt zu ihren Lebzeiten, sind unterdrückt nach ihrem Tod. Aber Alhamdulillah, der Schrein wurde wieder aufgebaut. Übrigens, mein Onkel war beauftragt worden, den Schrein wieder aufzubauen tatsächlich. Und er hat uns direkt Erde vom Grab von Imam Hassan al-Askari mitgebracht. Und inshallah, und Gott schütze diese Sicherheitskräfte, die dafür sorgen, dass die Besucher dieser heiligen Stätte inshallah immer in Sicherheit sind. Deshalb wollen wir heute, wie wir es uns angewöhnt haben, schauen, was wir von Imam al-Hassan al-Askari a.s. lernen können, was wir von seinem Leben mitnehmen können. Und hier wenden wir genau das gleiche Prinzip an, was wir schon immer angesprochen haben. Stellt euch vor, wir würden Imam al-Hassan al-Askari am Tage des Gerichts treffen und sagen, O Maulai, O mein Imam, ich danke dir dafür, denn ich habe dies und jenes von dir gelernt. Jetzt, aktuell, was könnten wir dem Imam sagen? Welche Lehre haben wir von Imam al-Askari gelernt, was wir für unser Leben mitnehmen können? Kann jemand auch nur eine Sache vielleicht nennen? Schwierig. Aber deswegen sind wir hier. Wenn wir heute inshallah diesen Raum verlassen, werden wir mindestens 2 bis 3 Dinge für unser Leben mitnehmen, sodass wir sagen können, diese Dinge habe ich heute von Imam al-Hassan al-Askari gelernt. Und wenn ich ihn am Tage des Gerichts antreffe, werde ich mich bei ihm bedanken, weil er mein Leben zum Positiven geändert hat. Wenn wir diese Absicht haben, werden wir ohne Zweifel jeden einzelnen Imam antreffen. Weil wir dann einen Grund haben bei Allah subhanahu wa ta'ala. Wir sagen, oh Allah, wir wollen unseren Führern danken. Weil wir etwas von ihm gelernt haben. Deswegen, als erstes wollen wir herausfinden, wer war Imam al-Askari? Wer war sein Vater? Wer war seine Mutter? Wo ist er geboren? Wann ist er geboren? Wieso kam er nach Samarra? Was war der Grund dafür, wieso er nach Samarra ging? In welchem Alter? Danach wollen wir schauen, wer waren die Geschwister von Imam al-Hassan al-Askari a.s. und welchen Rang hatten sie? Danach wollen wir schauen, welche Lehren ziehen wir aus dem Leben der Imame für uns heute? Was können wir heute mitnehmen? Und zu guter Letzt, was waren seine letzten Momente und was geschah nach seinem Tod? Imam Abu Muhammad al-Hassan ibn Ali al-Askari, salawatullahi wa salamu alayhi, wurde am 10. Rabi'u Thani im Jahre 232 nach der Hijra geboren. Am 10. Rabi'u Thani im Jahre 232 nach der Hijra. Und er wurde vergiftet und starb am 8. Rabi'ul Awwal im Jahre 260 nach der Hijra. Und jetzt schaut euch nur die beiden Zahlen an. Wir haben es ja angesprochen. 232 bis 260. 28 Jahre. Davon 6 Jahre Imam. Und das ist die kürzeste Dauer, die wir jemals gesehen haben bei einem Imam. Kein Imam war noch weniger Imam als Imam al-Askari a.s. Nämlich vom Alter von 22 bis 28. Wir sehen zum Beispiel, Imam al-Kadhim war ungefähr 34 Jahre Imam. Wir sehen, Imam al-Sadr a.s. war auch über 30 Jahre Imam. Wir sehen, Imam Rida a.s. Hat sich das jemand gemerkt von letzter Woche? Wie lange war Imam Rida Imam? Dauer seines Imamats? 20 Jahre, richtig, ich hab's gehört, ja. 20 Jahre war er Imam. Imam al-Hassan al-Mujtaba, Imam al-Hussein alayhi salam, jeweils 10 Jahre. Das heißt, wir sehen immer, es waren mehrere Jahre, wo die Imame auch das Amt des Imamats in dem Sinne bekleidet haben, dass sie die offizielle Hujja Gottes auf der Welt waren. Imam al-Askari war nur 6 Jahre Imam. Sein Vater ist niemand anderes als Imam al-Hadi alayhi salam, der im Jahre 254 nach der Hijra ebenfalls getötet wurde, ebenfalls verstarb. Die Mutter von Imam al-Askari war eine Frau namens Sausan. Oder bekannt, sie hat mehrere Namen, aber einer ihrer bekannteren Namen ist Sausan. Und sie war, wie wir letzte Woche gesagt haben, eine Umwalad. Wie wir gesagt haben, ab den Imamen von Imam al-Kadhim a.s., Imam Rida a.s., die Mütter waren Ummahat Aulad. Das bedeutet so viel, wie wir letzte Woche auch ausführlich gesagt haben, der Islam kam, um die Sklaverei zu beseitigen. Aber der Islam kam nicht, hat gesagt, okay, ab heute ist Sklaverei haram, jeder, der einen Sklaven hat, lässt ihn frei. Der Islam hat es schrittweise gemacht, so wie er Alkohol schrittweise verboten hat und so weiter. Der Islam hat sich auf die Gesellschaft bezogen. Und eines der Mittel, wie die Sklaverei beseitigt wurde, war, dass man gesagt hat, sofern ein Mann eine Sklavin hat und diese Sklavin bringt ihm ein Kind auf die Welt, sobald der Mann stirbt, ist sie frei, automatisch. Sie kann weder gekauft noch verkauft werden. Eines der Mittel damit, oder man hat damit bezweckt, dass dieses Prinzip der Sklaverei Schritt für Schritt verschwindet und geringer wird. Ein Mann hat eine Sklavin als Frau, sie bekommt ein Kind, der Mann stirbt, sie wird automatisch frei. Und ab den Imamen von Imam Rida a.s., die Mütter waren alle Ummahat Aulad. Das heißt, sie waren alle in dem Sinne befreite Sklavinnen. Warum? Das haben wir letzte Woche deutlich gemacht. Der Islam wollte damit deutlich machen, ihr Araber, glaubt nicht, ihr seid alles. Die Mütter der rechtschaffensten Geschöpfe, die ich jemals erschaffen habe, waren befreite Sklavinnen aus Nordafrika. Glaubt nicht, der Araber hat einen Vorzug gegenüber einem Nicht-Araber. Glaubt nicht, dass der aus der Abstammung einen höheren Wert hat als der aus der Abstammung. Nein, Maßstab ist Gottesfurcht. Deshalb sehen wir über die Mütter der Imame immer die Überlieferung, es gibt keine, die so rein war wie die Mutter von dem und dem. Es gibt keine, die so gottesfürchtig war wie die Mutter von dem und dem. Und auch über die Mutter von Imam al-Askari a.s. sagte Imam al-Hadi, Salil, und das war ihr richtiger Name, er sagte, Salil befreit von Makel und Unreinheit. Ein Imam Masum sagt über eine Frau, sie ist befreit von Makel und Unreinheit. Weil damals galt eine Sklavin als eine Frau, die keine Würde hat, die keine Ehre hat, die nichts wert ist. Der Imam a.s. bringt eine Frau, die eine Sklavin ist und sagt, sie ist frei von Makel, sie ist frei von Unreinheit. Sie wird die Mutter des nächsten Beweis Gottes auf dieser Erde, nämlich Imam al-Askari a.s. Das heißt, wir sehen, der Islam kam und hat Schritt für Schritt diesen Rassismus beseitigt, diese Sklaverei beseitigt, aber alles mit Weisheit und alles mit der Zeit. Seine Mutter war also Salil oder Sausan. Und nachdem der Imam geboren wurde, 2 Jahre später, also im Jahre 234 nach der Hijra, kam der abbasidische Khalif seiner Zeit und hat den Imam gezwungen, nach Samarra zu gehen. Der Imam, Imam al-Hadi a.s. war vorher in Medina. Imam al-Askari a.s. wurde in Medina geboren. Aber der abbasidische Khalif zwang sie nach Samarra. Und Samarra war damals eine Militärbasis, ein Militärstützpunkt. Und Imam al-Askari, Imam al-Hadi a.s., sie waren gezwungen, dann dorthin zu gehen und quasi unter der Obhut des Herrschers der Zeit zu leben, dem abbasidischen Khalif, weil er sie immer unter Kontrolle haben wollte. Er wollte immer schauen, was sie machen. Er wollte immer schauen, was passiert. Weil ab dem Imam von Imam al-Jawad haben die Imame bereits darauf hingearbeitet, auf das Imamat von Imam al-Mahdi al-Muntawar, ajalallahu farajuh sharif. Imam al-Jawad a.s. hat der Menschheit eindrucksvoll bewiesen, dass ein Junge im Alter von 8 Jahren bereit ist, mit den größten Gelehrten seiner Zeit eine Diskussion zu führen und zu gewinnen. Wie beispielsweise mit Yahya bin Akhtham, wie beispielsweise mit Dawud bin Ruqi und so weiter. Der Imam hat damit gezeigt, auch wenn ich 8 Jahre alt bin, das Imamat ist ein göttliches Konzept. Das Imamat glaubt nicht, jemand kommt und studiert und wird dann Imam. Nein, das Imamat ist eine Sache, die von Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt wird. Wie der Koran sagt, inni ja'iluka linnasi imama. Allah subhanahu wa ta'ala spricht zu Ibrahim und sagt, ich werde dich zu einem Imam machen. Nicht studiere, mach irgendwas und dann hol 6 Leute, sie wählen dich vielleicht aus und dann gucken wir mal. Ich mach dich zum Imam. Sie sagen, ja, Imam, was ist mit Khalif? Genauso Khalif. Ja, Dawud. Im Koran heißt es, O Dawud, und wir haben dich zum Khalifen gemacht. Auch das Khalifat ist eine Angelegenheit Allah subhanahu wa ta'ala, wie es im Koran heißt. Das heißt, keiner soll sagen, den Imam bestimmen die Menschen, den Khalif bestimmen die Menschen. Nein, Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, ich weiß am besten, auf wen meine Botschaft zutrifft. Ich weiß am besten, wen ich meine Botschaft anvertraue. Imam al-Jawad hat damit gezeigt, im Alter von 8 Jahren ist es möglich, dass man sein Wissen so zum Vorschein bringt. Wieso ist das wichtig für Imam al-Mahdi, ajalallahu farajahu sharif? Weil wenn sein Vater stirbt, wird er 5 Jahre alt sein. Und es wird für die Menschen dann nichts Fremdes sein, dass ein kleines Kind in Anführungszeichen Imam ist. Weil sie es vorher bei Imam al-Jawad gesehen haben. Imam al-Hadi, Imam al-Askari a.s., beide haben bereits auf die Erscheinung oder auf die Geburt des Imams hingearbeitet. Sie beide haben bereits angefangen, ihren Schiiten mitzuteilen, ihren Anhängern mitzuteilen, zu sagen, wenn der Mahdi geboren wird, sprecht ihn nicht mit dem Vornamen an, sagt nicht, der Mahdi war hier, der Mahdi war da. Das werden wir für uns behalten. Hier werden wir schweigen und kein Wort darüber verlieren. Imam al-Askari a.s., nachdem er mit seinem Vater, Imam al-Hadi und seiner Mutter nach Samarra gegangen ist, Imam al-Askari hatte mehrere Geschwister. Er hatte mehrere Geschwister. Einer von ihnen ist bekannt unter dem Namen Ja'far. Hier gibt es Meinungsunterschiede. Manche sagen, sein Name oder sein Beiname, wie man ihn genannt hat, war Ja'far al-Kazzab, Ja'far der Lügner. Andere sagen wiederum, nein, das war mal, aber er hat bereut, deswegen sagen wir Ja'far al-Tawwab, Ja'far der Bereuende. Das führt darauf zurück, dass dieser Ja'far, der Bruder von Imam al-Askari a.s., dass er das Imamat für sich beansprucht hat. Dass er gesagt hat, dass der nächste Imam nach Imam al-Askari bin ich und hat das Imamat von Imam al-Askari bereits zu seinen Lebzeiten streitig gemacht. Er hat die abbasidischen Khalifen um Hilfe gebeten. Helft mir, dass ich der nächste Imam bin. Und teilweise haben sie ihn ausgelacht, teilweise haben sie sich selber über ihn lustig gemacht. Sie meinten, egal was wir sagen, die Schia, sie werden niemals auf uns hören. Sie wissen, das Konzept des Imamats ist ein göttliches Konzept. Egal was wir sagen, sie werden nicht auf uns hören. Was bringt es? Wie sollen wir dir helfen, dass du Imam wirst? Das geht nicht. Deswegen sagt man, und wenn man sich die Überlieferung anschaut, die Historiker, wird man eher eine überwiegende Meinung dahingehend finden, dass man sagt, dass Ja'far nicht rechtschaffen war, dass er auch so verblieben ist, dass er auf diesem Weg verblieben ist und dass Imamat seinem Bruder Imam al-Askari und später auch seinem Sohn Imam al-Mahdi, ajalallahu farajahu sharif, streitig gemacht hat und ihm quasi seinen Rang nehmen wollte. Und keiner soll denken, wie kann das sein, der Sohn eines Imams soll so etwas tun, soll nicht rechtschaffen sein. Er ist der Sohn von Imam al-Hadi. Heißt es, Imam al-Hadi konnte seinen Sohn nicht erziehen? Nein. Wir sehen im Koran ganz klare und deutliche Beispiele. Der Sohn welches Propheten ist irregegangen? Wie der Koran ganz klar und deutlich sagt, einer der größten Propheten, die wir haben, wessen Sohn? Nuh a.s. Innahu amalun ghayru salih, sagt der Koran. Das ist eine Tat, die nicht rechtschaffen ist. Nuh war der Sohn eines Propheten und nicht irgendeines Der Sohn von Nuh war jemand, der in die Irre gegangen ist. Und sein Vater war Nuh, einer der größten Propheten, einer der Ulul-Azm-Propheten. Trotzdem ist sein Sohn in die Irre gegangen. Nicht nur die Söhne, auch die Frauen der Propheten können in die Irre gehen. Auch da nennt der Koran welche 2 Beispiele? Lut und Nuh, alayhi salam, richtig. Die Frau des Propheten Nuh und die Frau des Propheten Lot ist in die Irre gegangen. Heißt es, sie haben sich schlechte Frauen ausgesucht? Heißt es, sie konnten ihre Frauen nicht erziehen? Der Makel liegt nicht an den Propheten, liegt nicht bei den Propheten. Es ist notwendig, dass diese Person auch einen Willen hat, zu akzeptieren, was die Person sagt. Als Beispiel, holt mir den weltbesten Bauern dieser Welt. Der weltbeste Bauer, der bei Bauer sucht den Superstar, was auch immer mitmacht, keine Ahnung, holt den weltbesten Bauern und bringt ihn zu einem Boden, der unfruchtbar ist und sagt, pflanze an. Egal, was er macht, egal, was er tut, es wird nichts daraus kommen. Ist der Bauer schlecht? Nein, er ist der weltbeste Bauer, er hat Platz 1 gewonnen. Aber der Boden ist schlecht, der Boden akzeptiert es nicht. Der Boden hat nicht diese Voraussetzungen, dass dort etwas gepflanzt, dass dort etwas gedeihen kann. Genauso gibt es Menschen, die ihre Seele so unterdrückt haben, die ihr Nefs so unterdrückt haben, dass die Worte der Propheten nichts bei ihnen wirken. Deshalb soll sich keiner wundern, wenn wir zum Beispiel als Anhänger der Schule der Al-Bayt kommen und sagen beispielsweise, die Frau des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi, Aisha und Hafsa haben Fehler begangen. Haben in bestimmten Punkten Fehler begangen. Keiner soll sagen, wie könnt ihr es wagen, sowas zu behaupten? Warum? Das heißt nicht, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi einen Makel hatte, wal'iyadhu billah. Das heißt nicht, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi seine Frau nicht erziehen konnte, wal'iyadhu billah. Das bedeutet, es gibt manche Menschen, die akzeptieren die Botschaft, andere hören sie, lehnen sie aber ab. Jeder Mensch agiert anders. Und das ist nicht das Problem der Propheten oder das Problem der Imame, alaihi salam. Deswegen sehen wir hier ganz deutlich, Imam Al-Hadi alaihi salam hatte einen Sohn namens Ja'far, Ja'far ibn Ali Al-Hadi, der aber nicht rechtschaffen war, der das Imamat für sich beansprucht hatte. Aber genauso hatte auch Imam Al-Askari alaihi salam Brüder, die auf der höchsten Stufe der Moral waren. Auf der höchsten Stufe des Wissens, der Gottesfurcht, der Bescheidenheit. Einer von ihnen war Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad. War ihn schon mal jemand besuchen, die in Samarra waren, waren bestimmt auch Sayyid Muhammad besuchen. Der liegt auf dem Weg nach Samarra oder zurück, je nachdem, ob man hingeht oder zurück, in einem Gebiet namens Balad. Dort ist Sayyid Muhammad bestattet. Einer der Söhne von Imam al-Hadi, alayhi salam, der in der höchsten Stufe des Wissens, in der höchsten Stufe der Gottesfurcht, in der höchsten Stufe der Aufrichtigkeit und der Gottesfurcht war. Sodass, aber er starb halt zu Zeiten von Imam al-Hadi a.s., sodass man die Befürchtung hatte, dass sollte Imam al-Hadi sterben und Sayyid Muhammad ist noch am Leben, dass sich die Menschen uneinig sind, wer ist der Imam nach ihm. Obwohl es deutliche Beweise und Aussagen gibt, dass Imam al-Askari a.s. der nächste Imam ist, aber er hatte solch eine hohe Stufe und solch eine hohe Moral, dass die Wahrscheinlichkeit groß gewesen wäre, dass die Leute ihn zum Imam erklärt hätten. Aber er ist zu Lebzeiten von Imam al-Hadi a.s. verstorben. Und er ist jetzt in Balad bestattet. Andere Brüder, wie wir angesprochen haben, Al-Hussein ibn Ali Al-Hadi a.s., das war auch einer der Söhne von Imam Al-Hadi a.s., aber er war nicht im Rang von Sayyid Muhammad, er war im Rang etwas niedriger, aber er war auch ein bescheidener, guter Mann, er hat niemals das Imamat für sich beansprucht, er hat das Imamat von Imam Al-Hasan Al-Askari a.s. bestätigt. Wir sehen also, wir können einen Imam haben, einen Ma'sum, einen Unfehlbaren, aber einmal ist der Sohn ein Hujja Gottes, ein Beweis Gottes auf dieser Welt. Einmal kann ein Sohn auf einer sehr hohen Stufe sein, einmal kann ein anderer Sohn vielleicht auf einer niedrigen Stufe, aber trotzdem gut sein und einmal kann einer irregeleitet sein. Alle haben den gleichen Vater. Keiner soll also sagen, das ist ein Problem oder ein Makel der Propheten, dass sie nicht erziehen können, der Imame, dass sie nicht erziehen können, nein. Es kommt auf den Boden an, wo du siehst. Mancher Boden ist fruchtbar und da wächst was. Der andere Boden ist nicht fruchtbar. Egal wie viel du redest, egal wie viel du siehst, da passiert nichts. Salli ala Muhammad wa Ali Muhammad.
Salli ala Muhammad wa Ali Muhammad.
Wie wir gesagt haben, Imam Hassan al-Askari a.s. lebte unter großem Hausarrest, unter großem Druck, der auf ihn ausgeübt wurde. Es gab Hausdurchsuchungen und deswegen war größte Vorsicht geboten. Beispielsweise als der Imam der Zeit, Ajallallahu Farajul Sharif, geboren wurde, was hat man gemacht? Man hat Sayyida Narjis a.s. verhaftet. Sie war eingesperrt im Gefängnis des abbasidischen Khalifs, bis sie dort gestorben ist. Sayyida Narjis a.s. Und trotz dessen, trotz all dieser Unterdrückung und trotz all diesen Erschwernissen, die Imam al-Askari a.s. hatte, sehen wir, dass sein Leben voller Weisheit und Lehren sprudelt. Trotz dessen, dass er nur 28 Jahre alt war, trotz dessen, dass er nur 6 Jahre Imam war, sehen wir, wie viele Lehren wir von Imam al-Askari a.s. mitnehmen können. Berichtet von قطب الدين الرواندي in seinem Werk Al-Kharaij wal-Jawarih von Muhammad ibn Abd al-Aziz al-Balkhi. Dieser Muhammad ibn Abd al-Aziz sagte: Ich war eines Tages auf den Straßen von Samarra und sah Imam Hassan al-Askari alayhi salam, wie er durch die Straßen ging. Und ich dachte mir, der Überlieferer sagt, er sagt, ich dachte mir, in mir selbst dachte ich mir, das kann doch nicht sein. Dieser Imam Hassan al-Askari, er muss jeden Tag, und das war eine Anordnung des Imams, er musste jeden Tag zum Palast des Khalifen gehen und damit zu bestätigen, ich bin noch in Samarra, ich bin nicht weggegangen. Ja, auch heutzutage beispielsweise, wenn jemand unter Hausarrest steht, er muss, oder irgendwie, keine Ahnung, was es da für Konzepte gibt, er muss sich vielleicht jeden Tag irgendwo melden, damit man weiß, okay, er ist noch in Berlin, er ist noch in Köln, er ist noch in Stuttgart und so weiter. Der Imam a.s. musste sich jeden Tag im Palast des Khalifen melden, um zu zeigen, ich bin noch in Samarra, ich bin nicht abgehauen. Und dieser Gefährte, Muhammad ibn Abd al-Aziz al-Balkhi, sagte sich, was ist das für eine Ungerechtigkeit? Wir haben eine Hujja Gottes auf dieser Erde. Was würde passieren? Und er hat das nur gedacht, er hat nichts gesprochen. Er sagte, was würde passieren, wenn ich jetzt zwischen den Leuten stehe und mit lautester Stimme rufe, oh ihr Leute, dies ist die Hujja Gottes auf dieser Erde, so erkennt ihn an. Was würde passieren, wenn ich das in der Menschenmenge reinrufen würde? Würden sie mich töten? Was würde passieren? Er hat es nur gedacht, er hat nicht ein einziges Wort gesprochen. Er berichtet, der Imam kam zu ihm, er lief weiter, er kam zu ihm und hat nur so gemacht. Sprich nicht. Und ist weitergegangen. Am selben Tag am Abend hat er den Imam nochmal getroffen und der Imam a.s. sagte zu ihm, O Muhammad, entweder schweigen oder getötet werden, so fürchte Gott um deinetwillen. Wir leben in einer Zeit, wo es nicht weise ist zu sprechen, wo es weise ist zu schweigen. Wir leben in einer Zeit, wo wir Taqiyya anwenden müssen, deshalb schweige. Es bringt nichts, wenn du jetzt laut diese Worte rufst und du dann getötet wirst. Wem ist damit geholfen? Der Imam hat damit deutlich gemacht, es gibt Zeiten, wo man sprechen soll und es gibt Zeiten, wo man schweigen soll. Nicht alles, was ich weiß, nicht alles, was Wahrheit ist, soll ich zu jeder Zeit raus laut posaunen. Ist es falsch, was er sagen wollte? Oh Leute der Zeit, erkennt den Imam, das ist die Hujja Gottes. Ist es falsch? Nein, es ist richtig. Aber er sagt, der Augenblick, die Zeit, der Ort, der Umstand ist nicht korrekt, dass ich diese Worte laut spreche. Ich schweige lieber. Und das ist eine Antwort an all diejenigen, die meinen, von den Anhängern der Schule der Ahl-Bayt alayhim salam, die meinen, wir brauchen das nicht mehr, wir können laut auf die Straße gehen und die Person verfluchen und die Person beschimpfen und Kameras nehmen und online das und das stellen und wir können machen, was wir wollen, weil, ist doch egal jetzt, jetzt können wir machen, was wir wollen. Nein, der Imam sagt, denkt nach, ist es weise, wenn du das sprichst oder nicht? Welchen Schaden richtest du an, wenn du vielleicht gewisse Worte sagst, wo du vielleicht lieber schweigen sollst und sie vielleicht zu einer anderen Zeit, unter anderen Umständen sagst? Der Imam lehrt uns, schau dir die Situation an, schau dir die Menschen um dich herum an, analysiere, was du sagen willst und dann schau, ob es klug ist, zu sprechen oder zu schweigen. Hier in dem Augenblick, schweige, O Muhammad. Es ist nicht der Zeitpunkt zum Reden. Später vielleicht irgendwann, aber nicht jetzt. Das ist eine Lehre, die wir von Imam al-Askari a.s. mitnehmen können. Imam al-Askari a.s. war eine Geisel der Gefängnisse. Er war jemand, wie wir gesagt haben, der oft im Gefängnis eingesperrt wurde. Aber auch dort, genauso wie seine Vorväter, meint ihr, dass das Gefängnis etwas war, was ihn aufgehalten hat? Die Überlieferungen berichten, immer wenn er ins Gefängnis irgendwo eingesperrt wurde, alle um ihn herum wurden zu seinen Anhängern, wurden zu seinen Freunden. Ein Gefängnis war besonders bekannt, nämlich das Gefängnis von Ali ibn Narmisch. Ali ibn Narmisch, dieser Feind war der größte Feind der Ahlul Bayt. Wenn wir uns die Berichte anschauen, heißt es nicht, er war einer der größten Feinde der Ahl-Bayt. Es heißt, er war der größte Feind der Ahl-Bayt. Der größte Nasibi, den es gibt. Er hatte ein Gefängnis. Und man hat Imam al-Askari in sein Gefängnis gebracht. Und hat gesagt, hier ist Al-Hassan ibn Ali, mach mit ihm, was du willst. Du bist bekannt für deinen Hass, für deine Feindschaft gegen die Familie von Abu Talib. Hier ist einer seiner Nachkommen, mach mit ihm, was du willst. Ein Tag und eine Nacht vergingen. Und man sah, wie dieser Ali ibn Narmisch sein Angesicht niedergestreckt hatte zu Imam al-Askari a.s. Man war verwundert, was ist passiert, was hat er mit dir gemacht? Du warst einer seiner größten Feinde, sein größter Widersacher. Vom Wortlaut her sagt man, er hatte seine Wange auf den Boden von Imam al-Askari gelegt. Ob das jetzt wortwörtlich gemeint ist, dass er wirklich mit dem Kopf nach unten gegangen ist oder aber metaphorisch gesehen, dass er sich quasi gebeugt hat gegenüber Imam al-Askari a.s. Allah a'lam, was jetzt genau damit gemeint ist. Aber Fakt ist, dass einer der größten Widersacher zu den größten Anhängern des Imams a.s. wurde, nachdem er gesehen hat, was für einen Gottesdienst er hat, was für eine Moral er hat, was für Charaktereigenschaften er hat, wie er mit den Menschen umgegangen ist, seine Erscheinung, seine Stimme, sein Umgang mit den Mitmenschen, hat ihn das fasziniert und begeistert. Und dieses Beispiel haben wir so oft unter den Imamen der Ahlul Bayt a.s. Wie oft kamen Leute und haben die Imamen beschimpft, die Imame haben reagiert, geantwortet, brauchst du etwas, ich sehe, du bist fremd hier, und die Leute sagen, wie kann das sein? Wieso bin ich auf diese Propaganda der Feinde hereingefallen? Sie lernen die Imame kennen und sehen plötzlich ein ganz, ganz anderes Bild. Und wir haben das vielleicht selber mal erlebt. Wir haben es vielleicht selber mal erlebt. Manchmal kennen wir eine Person nicht, aber wir denken so schlecht von der Person. Wir denken, das ist die schlimmste Person, die es auf dieser Welt gibt. Weil wir von dem hören, wie schlecht die Person ist. Dann hören wir von dem, wie schlecht die Person ist. Plötzlich lernen wir die Person kennen. Wir sehen, sie ist nett, höflich, hilft, bescheiden, alles, was die anderen sagen, ist gelogen. Und da denken wir, warum haben wir auf diese Leute gehört? Wir haben so viel Zeit verschwendet, wo wir diese Person hätten kennenlernen können. Aber weil wir auf Person X und Y gehört haben, dachten wir, diese Person ist schlecht, aber haben uns nicht selber davon überzeugt. Dann lernt man die Person kennen, denkt sich, einer der besten Menschen, die ich je getroffen habe. So war es auch mit den Imamen der Ahlul Bayt, salatullahi wa salamu alayhim ajma'in. Und so hat Imam al-Askari alayhi salam auch im Gefängnis gewirkt und gezeigt, dass wir niemals aufgeben müssen, niemals die Hoffnung aufgeben. Egal wo wir sind, immer das Beste daraus machen. Selbst wenn wir im Gefängnis eingesperrt werden, machen wir die Leute um uns herum zu Gottesdienern. Das ist die Lehre von Muhammad wa Ali Muhammad. Salatullahi wa salam alayhim ajma'in. Salli ala Muhammad wa Ali Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad.
Eine weitere Geschichte aus dem Leben von Imam al-Askari alayhi salam, die uns zeigt, wie großzügig der Imam war. Diese Überlieferung wird berichtet in Al-Kafi. Und zwar jemand namens Ismail ibn Muhammad ibn Abbas ibn Abdul Muttalib. Das heißt, einer der direkten Nachfahren vom Onkel des Propheten Abbas. Ja, wenn ich Abbas sage, ich meine nicht Abul Fadl Abbas, der Sohn von Imam Ali, sondern Abbas, der Onkel des Propheten. Und dieser Ismail ibn Muhammad war ein Abbaside. Also er war ein Nachkomme des Onkel des Propheten. Er sagt einmal, ich stand einmal am Weg in Samarra und wartete auf Abu Muhammad al-Hassan ibn Ali al-Askari alayhi salam. Und nachdem er kam, sprach ich zu ihm. Ich sagte zu ihm, ich bitte dich um Hilfe. Bei Allah, ich besitze nicht einmal einen einzigen Dirham und ich habe kein Mittag und kein Abendessen. O Imam, ich habe nichts. Gib mir etwas zu essen. Ich habe nicht mal Essen und Trinken. Ich habe weder Mittag noch Abendessen. Imam al-Askari alayhi salam schaute ihn an. Und er sagte zu ihm, warum lügst du? Und warum lügst du auf Gott? Warum schwörst du und es ist gelogen? Der Imam sagte, du hast 200 Golddinar, die du begraben hast. Warum schwörst du? Denkst du, du kannst die Imame der Ahlul Bayt a.s. täuschen, indem du kommst und sagst, ich habe nichts zu essen? Du hast 200 Golddinar begraben, die dir zustehen. Warum benutzt du diese nicht? Und er war schockiert. Woher weiß er das? Niemand weiß davon. Woher weiß er, dass ich 200 Golddinar da versteckt habe? Der Imam sagte, das war die erste Sache, die ich dir sagen wollte. Warum schwörst du und lügst? Die zweite Sache, glaub nicht, dass ich das erwähnt habe, um dir nichts zu geben. Nein, hier, Gefährte, gib ihm 100 Dinar, gib ihm 100 Golddinar, hier, mach was damit. Damit du nicht sagst, Imam al-Askari, ich habe ihn um Hilfe gebeten und er hat mir nichts gegeben. Das ist Karam al-Muhammad, salatullahi wa salamu alayhi. Das ist die Großzügigkeit. Eine Stufe der Großzügigkeit, die ich persönlich nicht verstehe. Das ist eine Form, die wir nicht verstehen können. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und du weißt, er ist reich, und er sagt dir, kannst du mir Geld geben? Ich habe nichts. Was würden wir mit ihm machen? Würden wir ihm auch nur 1 Euro geben? Wir würden sagen, guck auf deine Autos, guck auf deine, das, guck auf dies, guck auf dies. Du hast alles. Und dann kommst du und fragst mich um Geld und der 40 Stunden in der Woche arbeitet und kaum meine Miete zahlen kann, soll dir jetzt etwas geben? Wer von uns würde auch nur daran denken, ihm etwas zu geben? Deswegen sage ich, Muhammad wa al-Muhammad salatullahi wa salam alayhim sind auf solch einer Stufe der Moral, dass wir es teilweise nicht verstehen, wir können es nicht nachvollziehen. Der Koran sagt nicht umsonst zum Propheten Muhammad salallahu alayhi wa alayhi, innaka la'ala khuluqin azim, und du besitzt wahrlich großartige moralische Tugenden. Sachen, die wir nicht begreifen können. Imam al-Askari, und das ist ein Prinzip der Imame der Ahlul Bayt alayhi salam, ein Prinzip der Propheten, wenn sie gefragt werden, geben sie. Sie sagen niemals nein. Dieses Wort Nein kennen sie nicht. Sie werden gefragt, sie geben. Auch wenn sie wissen, die Person, der steht das nicht zu. Er sagte hier, gib ihm 100 Dinar. Aber er sagte dann zu ihm, es wird der Tag kommen, wo du diese 200 Golddinar so sehr benötigen wirst, aber du wirst nicht darauf zugreifen können. Und dann ging der Imam weg. Dieser Ismail ibn Muhammad, er sagt, eines Tages habe ich dieses Geld tatsächlich benötigt. Ich wollte hingehen und es ausgraben. Ich habe es nicht gefunden. Und irgendwann habe ich festgestellt und habe dann in Erfahrung gebracht, einer meiner Söhne wusste, wo es ist. Er hat es ausgegraben, hat es genommen und ist damit weggegangen. Diese Sache finden wir manchmal auch heutzutage bei uns. Manchmal sparen wir auf ein Konto, haben dort keine Ahnung wie viele tausende Euros und sagen für den schlimmsten Tag, für den schwarzen Tag, so nach dem Motto. Erstens ist diese Aussage sehr bedenklich, weil derjenige, der dich heute versorgt, der kann dich auch in 20 Jahren versorgen. Zweitens, warum gehst du vom Negativen aus? Inshallah ist jeder Tag gut für dich. Warum sagst du, es könnte für den schwarzen Tag das und das könnte passieren, dafür hebe ich es mir auf. Und drittens, oh du, Ismail ibn Muhammad, du kommst und sagst, du hast kein Essen und kein Trinken, kein Mittagessen, kein Abendessen. Welcher schwarze, wie sagt man, eine Steigerung des Schwarzen, gibt es einen schwärzeren Tag als diesen Tag, wo du nichts hast? Geh doch jetzt dahin und nimm das Geld, was du begraben hast. Warum gehst du zum Imam und schwörst auf Gott und lügst dabei und sagst, du hast nichts, nicht mal einen Dirham, obwohl du 200 Golddinar versteckt hast? Der Imam lehrt uns, auch wenn diese Person vielleicht nicht bedürftig ist, sie fragt dich, wir Al-Muhammad, wir sagen nicht nein, wir geben immer. Eine weitere Begebenheit aus dem Leben des Imams, salatullah wa salamu alayh, betrifft einen seiner Gefährten namens Abu Hashim al-Ja'fari. Und zwar war das einer der direkten Nachkommen von Ja'far al-Tayyar. Abu Hashim al-Ja'fari war einer der Schiiten und treuen Anhänger von Imam al-Askari a.s. Er war im Gefängnis. Und nicht nur Imam al-Askari wurde eingesperrt, natürlich auch seine treuen Gefährten und die Leute um ihn herum. Und auch er war im Gefängnis. Und er schrieb einen Brief an den Imam. Und er sagte, o Sohn des Gesandten Gottes, meine Brust wurde eng. Ich halte es im Gefängnis nicht mehr aus. Tu etwas, damit ich aus dem Gefängnis rauskomme. Und der Imam a.s. schrieb ihm einen Brief zurück. Und er schrieb in diesem Brief, heute wirst du dein Mittagsgebet zu Hause verrichten. Und Abu Hashim bekam den Brief, sagen wir mal, im Gefängnis morgens, hat ihn gelesen und tatsächlich zur Mittagszeit kam ein Wächter, hat die Tür aufgemacht, hat gesagt, du kannst jetzt gehen. Und er war zu Hause, hat dort sein Mittagsgebet verrichtet, die Prophezeiung wurde wahr von Imam al-Askari. Aber er dachte sich in dem Augenblick, ich komme jetzt aus dem Gefängnis, ich habe gar kein Geld, ich habe nichts. Und diesmal, das war jemand, der wirklich nichts hatte. Das war jemand, der wirklich wahrhaftig war. Er hatte nichts. Aber er sagte sich selber, ich schäme mich, Imam al-Askari um Geld zu fragen. Ich habe nichts, ich komme gerade aus dem Gefängnis frei, aber ich habe weder Essen, noch Trinken, noch Geld, noch sonst irgendwas. Was soll ich tun? Paar Minuten später kam jemand und übergab ihm einen Umschlag. Und in diesem Umschlag waren 100 Dinar und ein Zettel mit den Worten, O Abu Hashim, wenn du etwas benötigst, schäme dich nicht, uns zu fragen. Schäme dich nicht, uns zu fragen. Imam al-Askari a.s. lehrt uns damit, wenn du weißt oder siehst, jemand hat ein Problem, warte nicht, bis er zu dir kommt, geh du zu ihm. Vielleicht schämt sich die Person, jemanden um Hilfe zu bitten. Vielleicht ist jemand wirklich finanziell schwach aufgestellt, aber er schämt sich, jemanden zu fragen. Wenn du von jemandem weißt, du könntest ihm vielleicht helfen, dann geh du zu ihm und hilf ihm. Wenn du weißt, bei jemandem steht ein Umzug an, ja, das Thema, was niemand gerne mag, wenn du weißt, bei jemandem steht ein Umzug an und du weißt, er schämt sich, seine Freunde zu fragen, dann nimm du die Initiative, sammel du ein paar Leute an und hilf ihm beim Umzug. Wenn du merkst, jemand braucht etwas, aber er schämt sich, zu dir zu kommen oder zu jemand anderem zu gehen, dann geh du und hilf ihm. Das ist ein Prinzip, was wir bei den Imamen der Ahlul Bayt a.s. finden, wie zum Beispiel auch bei Imam Zainul Abidin a.s. Auch dort war es üblich. Imam Zainul Abidin a.s. wartete nicht, bis die armen Menschen zu ihm kamen, damit er ihnen was gibt. Was sagen die Überlieferungen? Er hat nachts einen Sack genommen, auf seine Schultern getan und vor den Häusern der Armen Sachen gelegt. Sodass Imam al-Baqir a.s., als er ihn gewaschen hat, als er vergiftet wurde, er geweint hat. Und man sagte zu ihm, oh Muhammad ibn Ali, oh Imam al-Baqir, warum weinst du? Und er sagte, ich sah die Spuren auf dem Rücken meines Vaters, Imam Zainul Abidin, von diesen blauen Flecken, die er hatte, weil er diese schweren Säcke getragen hat nachts, um die Güter an die armen Menschen zu verteilen. Er hat nicht gewartet, bis die Leute zu ihm gekommen sind. Er hat nachts die Initiative ergriffen und ist selber zu den Leuten gegangen und hat sie unterstützt. Das sind die Lehren der Ahlul Bayt alayhim salam. Du fragst mich, warum ich die Imame befolge? Deswegen. Du fragst mich, warum befolgst du die 12 Imame? Wo steht das drin? Selbst wenn es nirgendwo drin steht, würde ich sie befolgen aufgrund dieser Ereignisse. Selbst wenn es kein Hadith Thaqalain gibt und selbst wenn es kein Hadith al-Manzila gibt und selbst wenn es nicht im Koran steht und selbst wenn es nicht Radir Khum geben würde, nehmen wir mal an, all das würde es nicht geben, was uns direkt sagt, folgt den Imam der Ahlbayt. Selbst wenn es das alles nicht geben würde, ich würde mir die Geschichte anschauen und ich würde keine Person finden, die vorbildlicher gehandelt hat als die Ahlul Bayt alayhim salam. Warum soll ich sie nicht befolgen? Aber nicht nur in diesen Aspekten hat Imam al-Askari a.s. hervorgestochen. Wir sehen, Imam al-Askari a.s. in seinem Leben hat uns viele Sachen hinterlassen. Er hinterließ uns wertvolle Ziyarat. Ziyarat, die so schön sind wie kaum andere Ziyarat. Wenn wir nach Medina gehen beispielsweise und den Gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alihi grüßen möchten, dann hat Imam al-Askari a.s. uns Ziyarat, uns Audienzen hinterlassen, wie wir den Propheten begrüßen können, wie wir Imam Ali begrüßen können, wie wir Fatima a.s. begrüßen können, wie wir alle Imame der Ahlbayt bis Imam al-Mahdi, ajalallahu farajah sharif, bis wir ihn grüßen. Imam Hassan al-Askari hat Ziyarat gebracht und uns gezeigt, wie wir die Imame grüßen können. Und er hat nicht nur eine Ziyara gemacht, er hat auch die Eigenschaften erwähnt. Wenn er beispielsweise über die Ziyara des gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alihi spricht, sagt er, er war derjenige, der die Götzen zerstört hat, und er sprach über die Aufrichtigkeit und über seine Tugenden und über die Anstrengung, wie er die Menschen recht geleitet hat. Er sprach auch über ihre Vorzüge. Das heißt, du hast darin eine Erkenntnis der Imame, der Ahlul Bayt alaihim salam. Das hat Imam al-Askari uns hinterlassen. Imam al-Askari hat uns wunderschöne Bittgebet im Monat Ramadan hinterlassen, die womöglich nur die wenigsten kennen. Imam al-Askari a.s. hat uns eine Ziyara von Imam al-Hussein hinterlassen, zum Geburtstag von Imam al-Hussein im Monat Sha'ban. Hat uns eine wunderschöne Ziyara hinterlassen. Aber nicht nur in den theologischen Aspekten, auch in den religionsrechtlichen Aspekten hat uns Imam al-Askari zahlreiche Sachen hinterlassen. Wie beispielsweise eine Sache, die im Fiqh immer diskutiert wird, in den religionsrechtlichen Dingen immer besprochen wird. Eine Sache zur Zeit von Imam al-Askari, die deutlich wurde. Als Beispiel, natürlich, weil jetzt hier Männer und Frauen zusammen sind, werde ich nicht detailliertes besprechen, aber damit ihr wisst, worum es geht, wenn ein Ehemann und eine Ehefrau zu Hause sind, im Schlafzimmer sind beispielsweise, und man schwitzt, dieser Schweiß, der Imam wurde über diesen Schweiß befragt. Dieser Schweiß, der aus einer Halal-Tat hervorgeht, ist unproblematisch, wenn er auf die Kleidung kommt, man kann mit der Kleidung beten und so weiter. Aber sagen wir mal, la samahallah, ein Mann und eine Frau begehen Unzucht, ohne dass sie verheiratet sind, machen sie, was sie machen. Dieser Schweiß, der aus dem Körper hervortritt, dieser Schweiß, frühere Gelehrte sagen, dieser Schweiß ist unrein, ist najis. Frühere Gelehrte sagen, ist najis, weil er aus einer Haram-Tat hervorgegangen ist. Heutige Gelehrte, heutige Maraja sagen zwar nicht, dass er najis ist, aber sie sagen, wenn er auf die Kleidung kommt, dann darf man mit dieser Kleidung nicht mehr beten. Beispiel, wenn man jetzt irgendeine Haram-Tat begeht, die zum Janaba-Zustand führt, also wenn man in den Janaba-Zustand durch eine Haram-Tat kommt, der Schweiß, der dabei entsteht, wenn er auf die Kleidung kommt, du darfst mit der Kleidung nicht beten. Ein Fiqh, religionsrechtlicher Aspekt, der in der Zeit von Imam al-Askari deutlich wurde. Man hat Imam al-Askari a.s. einen Brief geschrieben, worin stand, was sagst du über den Schweiß des Mujnib, also jemand, der in den Janaba-Zustand gekommen ist. Und der Imam antwortete, wenn es durch Halal ist, dann ist es kein Problem, ansonsten nicht. Eine Sache, die wir von Imam al-Askari a.s. beispielsweise gelernt haben. Weil wir immer denken, die religionsrechtlichen Dinge finden wir immer bei Imam al-Sadr a.s. Nein, die finden wir auch bei anderen Imamen. Und das ist eine Sache, die in der Zeit von Imam al-Askari a.s. beispielsweise besprochen wurde. Imam al-Askari a.s. schrieb viele Briefe an die Schia, wie sie mit Gesellschaften umzugehen haben, die nicht den Ahlul Bayt alayhim salam folgen. Er schrieb Briefe nach Ahwaz, dort dem Herrscher von den Abbasiden, und sie wussten scheinbar nicht, dass er Kontakt mit Imam al-Askari alayhim salam hatte. Und er schrieb dem Imam Fragen, der Imam hat ihm geantwortet. Das heißt, auch aus dem Gefängnis hat der Imam gewirkt und hat der Imam den Menschen Sachen beigebracht. Bis Imam al-Askari alayhim salam, so viel wie er das Wissen verbreitet hat, so viel wie er Lehren verbreitet hat. Und er hat übrigens 6 abbasidische Khalifen erlebt. In diesen 28 Jahren, die er gelebt hat, hat er 6 abbasidische Khalifen erlebt. Bis er dann mehr als einmal natürlich ins Gefängnis kam. Und wie wir gesagt haben, er durfte Samarra nicht verlassen. Bis er dann letztendlich, oder bis der Befehl kam, dass er vergiftet werden soll. Und das Gift war bei Banu Abbas, bei den Abbasiden, etwas völlig Normales. Das war wie Wasser. Das war wie Orangensaft. Gift war dort etwas Normales. Sie haben zum einen die Imame vergiftet und zum anderen auch unter sich gegenseitig damit vergiftet. Beispielsweise Musa al-Hadi, einer der Abbasiden, Musa al-Hadi, wollte seine eigene Mutter vergiften. Warum? Weil seine Mutter zu Harun gehalten hat, Harun al-Abbasi gehalten hat. Harun al-Abbasi hat sich mit der Mutter von Musa al-Hadi zusammengetan, um ihren Sohn zu vergiften. Und sie haben es geschafft, sie haben ihn auch vergiftet. Die Abbasiden dort, die Dynastien, die Herrscher, die Tyrannen, Gift war für sie ein Spielzeug. Sie haben jeden vergiftet, der ihnen irgendwie in die Quere kam. Abgesehen von den Ministern, von den Beratern, jeder, der ihnen nicht passt, Gift, zack, weg. Und genauso haben sie die Imame a.s. vergiftet. Deswegen sehen wir Überlieferungen, die sagen, über die Imame, keiner ist von uns, außer er wird mit dem Schwert getötet oder vergiftet werden. Und wir sehen, die Imame der Ahlul-Bayt a.s. entweder mit dem Schwert getötet oder mit dem Gift getötet. Und so auch bei Imam Hassan al-Askari a.s. Er war im Gefängnis und man hat das Gift zu ihm gebracht. Man hat ihn vergiftet. Und das war am 1. Rabi'ul Awal im Jahre 260 nach der Hijra. Am 1. Rabi'ul Awal. Man sah, der Zustand des Imams hat sich verschlimmert. Man hat ihn nach Hause geschickt. Und dort war er dann zu Hause bei seiner Familie, bei seiner Ehefrau, bei seinem Sohn Imam al-Mahdi, ajallallahu farajahu sharif. Und der Imam war 5 Jahre alt. Ruhi lahul fida. Und jetzt stellt euch dieses Szenario vor. Imam al-Askari a.s. kommt vom Gefängnis. Sein Körper ist, oder seine Innereien sind zerrissen von diesem Gift. Weil das Gift, was verwendet wurde, hat die Innereien angegriffen, hat die Innereien zersetzt, hat die Innereien angegriffen. Wir sehen zum Beispiel das Gift, was bei Imam al-Hassan a.s. angewendet wurde, das war besonders stark. Man sagt, der Imam hat Teile seiner Innereien ausgespuckt. So sehr hat das Gift seine Innereien zerstört. Man hatte eine Wanne vor dem Imam a.s. gelegt. Imam al-Hussein brachte eine Wanne vor Imam al-Hassan, damit Imam al-Hassan seine Innereien ausspucken konnte von dem Gift, was ihn zersetzt hat innerlich. Aber wisst ihr, was das Herzzerbrechende ist? Als es an der Tür klopfte, sagte Imam al-Hassan, O Abu Abdullah, bring diese Wanne weg, versteck diese Wanne. Er sagte, warum, mein Bruder? Er sagte, an der Tür steht Zainab. Ich möchte nicht, dass Zainab sieht, dass ich hier Blut ausspucke. Wir sagen, Sayyidi, ja, aber Muhammad, ja, Hassan ibn Ali al-Mujtaba. Du sagst, du kannst es nicht ertragen, dass Zainab sieht, wie du Blut spuckst. Wie sollte Zainab 10 Jahre später sehen, wie Schimmer auf der Brust von Hussein saß und seinen Kopf enthauptet hat und seinen Kopf durchtrennt hat? Wie sollte Zainab a.s. das durchleiden und das erleben? Und das war das Gift, was den Imamen der Ahlul Bayt a.s. zugeführt wurde. Genauso bei Imam Hassan al-Askari a.s., der auf dem Boden lag. Und seine Gedanken waren bei niemand anderem als bei seinem Großvater, Abu Abdullah al-Hussein a.s. Und kennt ihr das, wenn man manchmal Bauchschmerzen hat? Nur Bauchschmerzen. Sagen wir mal, jemand hat Blähungen, mehr nicht. Man liegt auf dem Bett und man wälzt sich hin und her. Man zieht ein Bein hoch und streckt das andere, weil es weh tut. Man krümmt sich vor Schmerz. Und das nur, wenn man zu viel Luft im Bauch hat. Jetzt stell dir vor, du hast etwas zu dir genommen, was deine Innereien zerrissen hat. Wie muss sich der Imam da gewunden haben vor Schmerz? Aber wisst ihr, wer bei ihm war? Ein 5-jähriger Junge. Ein 5-jähriger Junge, der heute noch da ist, bei uns ist und über seinen Vater weint in diesen Tagen. Der Imam, ajallallahu farajahu sharif, war bei ihm. Er sah seinen Vater, wie er den letzten Kampf seines Lebens bestritten hat mit den Schmerzen des Giftes. Er warf sich auf seine Brust, er weinte um seinen Vater, er sagte, Wa abata, yabna Rasulillah, O mein Vater, O Sohn des Gesandten Gottes, ein 5-jähriger Junge. Wir als Erwachsene, wir haben es extrem schwer, wenn wir unseren Vater verlieren. Wir weinen wie kleine Babys, wie kleine Kinder. Möge Allah eure Väter, inshallah, schützen, aber die, die ihren Vater verloren haben. Wir wissen, was das für ein Schmerz ist, wenn man den Vater verliert. Und wir sind erwachsen. Was ist mit einem Jungen, der sieht, wie sein Vater vergiftet wurde, der bei ihm liegt, der vor ihm liegt und der sich durch die Schmerzen krümmt und überwindet? Der Imam war bei ihm, Imam Hassan al-Askari umarmte seinen Sohn. Er küsste ihn, er umarmte ihn, er übergab ihm die Bücher, er erzählte ihm die Geheimnisse der Wilaya und er sagte womöglich, O mein Sohn, du bist der Auserwählte, du bist der Qa'im unserer Umma, du bist der, über den meine Großväter alle gesprochen haben, du wirst eines Tages erscheinen und diese Welt befreien von der Ungerechtigkeit und der Tyrannei, die diese Welt befallen wird. Und dieses göttliche Versprechen wird sich durch dich erfüllen, mein Sohn. Ya Hujjat Allah ibn al-Hassan. O Imam, ya Sahib al-Asr wa al-Zaman, möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Tränen mit deinen Tränen heute vereinen. Wir weinen heute um deinen Vater, Imam Hassan al-Askari alayhi salam. Wenn jemand zu mir kommt und über meinen Vater trauert und über meinen Vater weint und Beileidsbekundung zu meinem Vater spricht, ich liebe diese Person automatisch, weil er an meinen Vater denkt. Wenn der Imam zu uns schaut, wie wir über seinen Vater heute sprechen, wie wir unsere Tränen vergießen über Imam Hassan al-Askari a.s. Was meint ihr, was Imam Sahib al-Asr al-Zaman, ajallallahu farajahu al-Sharif, heute über uns denken wird, heute über uns sagen wird? Was er zu Allah subhanahu wa ta'ala sprechen wird an Bittgebete, wir wissen es nicht. Stell dir vor, Imam al-Mahdi, dein Imam der heutigen Zeit, erhebt seine Hände und sagt, oh Allah, vergebe dem und dem, denn heute hat er meinen Vater gedacht. Und beim Recht meines Vaters, Imam al-Askari, vergib ihm, erfülle ihm seine Wünsche, heile ihn von seinen Krankheiten. Was gibt es Schöneres, als wenn unser Imam für uns betet? Imam Hassan al-Askari, wie die Überlieferung berichten, als er den Kampf kurz davor war zu verlieren, sein Atmen wurde langsamer. Dieses Krümmen hin und her wurde schwächer. Seine Beine hat er nicht mehr eingezogen, er hat seine Beine ausgestreckt und gelockert. Und seine Arme gelockert, seine Augen geschlossen, die Schahada gesprochen und seine reine Seele verließ das Diesseits. Und Imam al-Mahdi, ajallallahu farajahu al-Sharif, im Alter von 5 Jahren war derjenige, der seinen Vater vorbereitet hat, die Waschung vorgenommen hat, die Umhüllung, die Kefan-Hüllung vorgenommen hat. Und als es darum ging, das Totengebet auf seinen Vater zu verrichten, kam sein Onkel Ja'far und er wollte das Gebet verrichten. Und der Imam a.s. sagte, oh Onkel, tritt zur Seite, denn nur ein Ma'asum darf das Gebet auf einen Ma'asum verrichten. Und damit hat er den Menschen deutlich gemacht, er ist der Imam der Zeit. Er ist Imam al-Mahdi al-Muntadhar, ajalallahu farajahu al-Sharif. Er hat das Gebet auf seinen Vater verrichtet, er hat einige Zeichen erfüllt, die prophezeit wurden. Und dann trat der Imam in die kleine Verborgenheit mit seinen 4 direkten Vertretern. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch die Fürsprache von Imam Sahib al-Asr wa al-Zaman al-Mahdi al-Muntadhar ajallallahu ta'ala faraj al-Sharif heute inshallah bescheren, jedem Einzelnen, der heute hier ist inshallah, möge er euer Name einzeln heute in den Duas von Imam al-Mahdi ajallallahu faraj al-Sharif erwähnt werden. Mögen wir zu denjenigen gehören, die von seiner Fürsprache profitieren, inshallah. Mögen wir zu denjenigen gehören, die in Samara, seine reinen Vorväter, besuchen können und im Jenseits am Tag des Gerichts von ihrer Fürsprache profitieren, inshallah. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alameen, wa sallallahu ala muhammadin, wa ala baytihi at-tayyibin, at-tahirin.